Das hier ist eine Geschichte von Gangs, Korruption und Gewalt. Von einem Totalversagen der Polizei, Regierung und öffentlichen Ordnung. Das ist die Geschichte von Haiti. Mittlerweile sind etwa 80% der haitianischen Hauptstadt unter der Kontrolle von skrupellosen Gangs. Selbst der Premierminister kann nicht mehr in das Land zurückreisen. Und für die Menschen vor Ort wird die Situation immer extremer und tödlicher. Anne Demmer ist ARD-Korrespondentin und berichtet über Haiti. Sie war im Land und hat auch den mächtigsten Gangleader dort mehrfach getroffen. Den Mann, der gerade die Strippen zieht. Hallo Anne.
Hallo.
Anne, nimm uns heute mit zu den wichtigen Fragen. Wie konnte das alles passieren? Und eins sei verraten, die internationale Gemeinschaft hat ihren Teil dazu beigetragen, dass Haiti gerade im Chaos versinkt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Weil sich gerade einiges bewegt in Haiti, noch eine Info. Die Folge haben wir mit Anne am Montag aufgezeichnet. Mein Name ist Viktoria Koopmann und heute ist Donnerstag, der 21. März. Haiti liegt ja in der Karibik und da denkt man oft an schöne Landschaft, Palmenparadies. Gerade sieht man in den Nachrichten aber Bilder, die sehen ein bisschen anders aus. Da sieht man Feuer, Rauch, ausgebrannte Autos, Waffen. Wie ist da gerade die Lage?
Ja, also wunderschön ist es tatsächlich und das ist, glaube ich, auch das Bedauerliche. Ich meine, seit Jahren ist die Situation in Haiti sehr angespannt und die Rede ist ja tatsächlich von 300 Banden, die rund 80% der Hauptstadt Port-au-Prince unter ihre Kontrolle gebracht haben. Und zuletzt war ja die Lage vor allem in der Hauptstadt Port-au-Prince eskaliert. Banden hatten sich zusammengeschlossen und für massive Unruhe und Gewalt gesorgt. Eben zwei Gefängnisse wurden attackiert, tausende Insassen sind geflüchtet, darunter auch die Köpfe von Banden, Vergewaltiger, Schwerkriminelle, Polizeistationen sind angegriffen worden und eben auch Regierungsgebäude. Und dahinter steckt schon auch einer der einflussreichsten Bandenchefs, Jimmy Cherizier. Der hat auch mit einem Bürgerkrieg gedroht, wenn Ariel Henry, der Premierminister, nicht zurücktritt.
Ein mächtiger Bandenchef will den amtierenden Premierminister von Haiti aus dem Amt kriegen, mit Drohungen und Gewalt. Ein Premier, muss man sagen, der selbst nur ein Übergangsregierungschef ist, seit 2021, als das hier passiert ist.
In Haiti ist Präsident Moïse offenbar Opfer eines Mordanschlags geworden.
Seit 2017 im Amt war Moïse ein umstrittener Präsident. Seine Kritiker haben ihm Korruption und die Zusammenarbeit mit kriminellen Banden vorgeworfen. Haiti gilt als gescheiterter Staat und rutscht jetzt noch tiefer in die Krise.
Letztendlich muss man schon sagen, dass sich die Lage seitdem immer mehr zugespitzt hat. Es kam letztlich zu einem Machtvakuum. Ariel Henry, der Premierminister, hat übernommen, war aber letztendlich auch nicht wirklich von der Bevölkerung anerkannt. Er wurde da so ein bisschen von den USA reingehievt. Insofern schon. Also die Banden haben immer mehr die Macht übernommen und allen wird unterstellt, also sowohl der Opposition als auch der Regierung, dass sie Verbindungen haben eben zu diesen Banden. Was sich aber dann weiterentwickelt hat, dass die Banden ein eigenes Selbstbewusstsein entwickelt haben. Das heißt, sie folgen jetzt nicht mehr der Regierung oder einer Opposition, sondern verdienen ihr Geld eben auch mit Kidnappings, verticken Benzin, was sie klauen, fordern Schutzgelder. Und man muss bei den Banden sicherlich auch nochmal unterscheiden. Es gibt sicher so kleinere, unprofessionellere oder aber auch wie Jimmy Cherizier, eben dieser einflussreiche Bandenchef, die haben dann schon, sind viel besser organisiert und haben sich ja jetzt auch nochmal mit anderen Banden zusammengeschlossen, dass sie da eine gemeinsame Front bilden. Und das hat sicherlich auch zu dieser Gewalteskalation beigetragen.
Und das führt dazu, dass dieser Bandenchef, Jimmy Cherizier, also so mächtig geworden ist, dass er denkt, er kann dem Premierminister Ariel Henry Ansagen machen.
Ariel Henry, der Premierminister, war in dem Moment in Kenia. Und die Situation in Port-au-Prince, in der Hauptstadt von Haiti, ist während seiner Abwesenheit letztlich eskaliert. Jimmy Cherizier hatte immer wieder gedroht, er möge zurücktreten.
Als der Premier ins Ausland reist, trommelt Barbecue mehrere Gangs zum Aufstand zusammen.
Ja, Barbecue, das ist der Spitzname von Cherizier.
Sie attackieren den Flughafen, Polizeistationen, Gefängnisse, bis der Premier im Ausland seinen Rücktritt erklärt.
Und er konnte dann gar nicht mehr zurückkehren. Der Flughafen war blockiert von den Banden. Und letztlich hat er dann irgendwie entschieden, dass er auch zurücktritt. Der Druck ist dann so groß gewesen und man muss sagen, dass die USA, die ihm eigentlich sonst immer den Rücken gestärkt hatten, irgendwann dann halt auch fallen gelassen haben.
Und jetzt könnte man so sagen, regieren gerade die Banden, zumindest auf den Straßen.
Jimmy Cherizier, ehemals Polizist, jetzt Gangsterboss. Er ist nun wohl Haitis mächtigster Mann.
Also diese ganz zentrale Figur, die heißt eben Jimmy Cherizier oder auch, das begegnet einem jetzt auch öfter, sein Spitzname Barbecue. Was hat's damit auf sich?
Da kursieren tatsächlich zwei Mythen. Die einen sagen, er ist so brutal, dass er seine Opfer wie Barbecue grillt. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, eben seine Mutter hat einfach eine Hühnchenbude. Eines der schwersten Massaker im Armenviertel La Saline in Port-au-Prince im Jahr 2018 mit Dutzenden Toten soll ebenfalls auf das Konto seiner Gang gehen, wie Menschenrechtsorganisationen dokumentieren. Und er hat eben einen Zusammenschluss verschiedener Banden, die nennen sich G9, Familie und Verbündete.
Und Jimmy Cherizier als quasi Anführer, was ist denn eigentlich seine Rolle in der jetzigen Situation? Was möchte der?
Zuletzt hat er auf einer seiner Pressekonferenzen betont, dass er einen Kampf zur Befreiung des Landes führe. Er bedauere die Toten, Menschenleben seien wertvoll, aber es sei eben ein Kampf und da gäbe es nun mal Kollateralschäden. Das hat er im Interview gegenüber einem kolumbianischen Radiosender gesagt. Und ich habe ihn tatsächlich auch zweimal getroffen, zuletzt im vergangenen Oktober, immer umringt von seiner Leibgarde. Das sind dann Jugendliche, nicht älter als 14 Jahre alt und an denen baumeln dann eben diese schweren Waffen runter, also lange Waffen. Für seine Zwecke, für eben diesen Kampf, rekrutiert er Jugendliche. Sogar Kinder werden in Haiti von den Banden vereinnahmt. Sie haben aber auch kaum eine andere Wahl. Viele haben ihre Eltern verloren, was sie eben zur leichten Beute für Zwangsrekrutierungen macht. Und eben Perspektiven gibt es für junge Menschen in Haiti nicht. Ich bin ja mit ihm durch seinen Stadtteil gelaufen, durch das Viertel, wo er eben das Sagen hat. Das ist auch ein Armenviertel, das tatsächlich auch echt im Müll versinkt. Überall Müll, überall Kot, überall irgendwie gegorene Lebensmittelreste. Und dann hat er irgendwie auf eine Baustelle gezeigt, ja, hier bauen wir eine Schule. Und da ist uns ein Junge begegnet.
Hey, Sécurité vini de Loyo, Sécurité vini de Architecte. Oui, monsieur, oui, non.
Und dem hat er dann Dollar in die Hand gezählt und dann gesagt, naja, das sei jetzt Büchergeld, damit kann der Junge sich Bücher kaufen. Also das sind seine Gesten natürlich auch der lokalen Bevölkerung gegenüber. So stilisiert er sich halt als Retter, als Robin Hood, der da halt tätig wird und eben die Regierung versagt. Letztendlich wirbt er mit einer Revolution, sagt er, er will eben das Land aus der Armut herausführen. Und es gibt auch Leute, die vergleichen ihn mit Che Guevara. Also er hat eine gewisse Popularität, muss man sagen. Also ich bin sicherlich auch Leuten begegnet, die gesagt haben, naja, also es gibt sicherlich schlimmere Gangleader. Und wenn er tatsächlich ein politisches Amt bekleiden sollte, dann würden die Menschen ihm auch verzeihen.
Mhm. Und wie glaubhaft ist diese Inszenierung, was seine Motive angeht, meinst du? Also was will er wirklich? Will er Präsident werden in Haiti oder was ist sein Ziel?
Also zuletzt hat er zumindest betont, dass er tatsächliche Ambitionen in den Präsidentenpalast einzuziehen habe er nicht, sagte er in einem Interview mit dem kolumbianischen Radiosender W. Vermutlich ist es auch lukrativer, weiter zu kidnappen, Transportwege zu blockieren und mit gestohlenem Benzin zu handeln. Es ist tatsächlich die Frage. In der Vergangenheit wurde ihm sicherlich nachgesagt, dass er auch politische Ambitionen hat. Wie er sich jetzt in Zukunft dazu verhält, das wird sich zeigen.
Was sagt das eigentlich aus über Haiti, über die jetzige Situation, dass dort eben nicht ein demokratisch gewählter Volksvertreter an der Macht ist, sondern so ein brutaler Bandenchef?
Traditionell gibt es quasi eine sehr starke Verbindung zwischen Politik und den kriminellen Banden. Das heißt, sowohl Opposition als auch Regierung haben immer wieder Banden für ihre eigenen Interessen eingesetzt. Es gibt keine Institutionen mehr, also es gibt keinen Staat mehr in dem Sinne. Es gab ein Machtvakuum auch eben nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse. Die Justiz funktioniert nicht, es werden keine Straftaten geahndet. Ich würde sagen, man kann es schon als Failed State bezeichnen.
Mhm. Ja, Failed State, also ein gescheiterter Staat, das ist ja so ein politikwissenschaftlicher Begriff. Das heißt, da ist es so ein Staat, in dem wirklich ganz grundlegende Funktionen gar nicht mehr erfüllt sind. Ne? Also sozusagen, da funktioniert gar nichts mehr. Ne?
Genau, es gibt letztlich keine funktionierenden demokratischen Institutionen.
Was macht das denn alles mit der Bevölkerung in Haiti? Du hast mit den Menschen vor Ort ja gesprochen. Was haben die dir erzählt?
Als ich jetzt im Oktober dort war, kurz vorher fand in einem Stadtteil Cafofoy ein Massaker statt. Da mussten die Menschen halt flüchten, eben von einem Moment auf den anderen. Das muss man sich tatsächlich so vorstellen, wie wenn man vom Berliner Prenzlauer Berg eben nach Kreuzberg flüchtet. Und da habe ich auch Wittner getroffen. Die musste eben mit ihrer kleinen Familie flüchten, mit einem kleinen Sohn und ihrem Mann. Wann auch immer ich Schüsse höre, bin ich alarmiert. Wir haben uns die Sachen geschnappt, die wir in dem Moment gefunden haben und sind geflüchtet.
Also Menschen wie Wittner sind in Alarmbereitschaft und sehen sich ja, wenn man Jimmy Cherizés Drohung glaubt, immer mal wieder auch in der Gefahr eines Bürgerkriegs. Kann die Polizei den Gangs eigentlich gar nichts mehr entgegensetzen? Oder ist die in einem quasi Failed State, also einem quasi gescheiterten Staat, auch abgeschafft?
Fakt ist, dass die Polizei mit dieser Gewaltspirale, die sich in den letzten Jahren immer nur noch weitergedreht hat, völlig überfordert ist und nichts entgegensetzen kann. Längst sind die kriminellen Banden besser ausgerüstet. Und auch hier ist die Korruption ein massives Problem. Viele Polizeikräfte kooperieren freiwillig oder sehen sich eben auch gezwungen, mit den Banden zu kooperieren, weil sie bedroht werden. Und die Polizisten, muss man sagen, setzen täglich ihr Leben aufs Spiel. Ich habe darüber mit Lionel Lazar gesprochen, der sagt, er sitzt zwar in seiner Polizeiwache im Büro, aber letztendlich setzt er trotzdem sein Leben ja aufs Spiel, weil auch die Polizeiwachen werden angegriffen. Und das ist natürlich das größte Problem im Land, dass es eben auch keine funktionierende Polizei gibt. Ein weiteres Thema in dem Kontext sind natürlich die Waffen. Mittlerweile sind die Banden viel besser ausgerüstet als die lokale Polizei. Und das hat eben auch damit zu tun, dass Waffen nach wie vor fast ungehindert aus den USA nach Haiti geschmuggelt werden. Das sei eben ein grundlegendes Problem, bestätigte mir auch der Haiti-Experte der International Crisis Group, Diego Darin.
So the United States is making efforts in monitoring
the. Die Vereinigten Staaten hätten zwar eine spezielle Investigativeinheit gebildet, aber es gäbe keine effektiven Maßnahmen, um die Häfen, die Schiffe zu kontrollieren, über die die illegalen Waffen nach Haiti und generell in die Karibik kommen. Letztendlich ist es so, dass nach wie vor fast ungehindert die Waffen ins Land kommen. Und der Vorwurf, der massive Vorwurf ist, dass es viel zu wenig Kontrollen eben gibt. Letztendlich ist es natürlich so, sie ergreifen nicht die richtigen Maßnahmen, um das zu unterbinden. Und das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, um eben die Gewalt zu beenden.
Schauen wir uns das mal an, wie das eigentlich so instabil werden konnte. Wenn wir auf die Geschichte von Haiti schauen, Haiti ist ja eine ehemalige französische Kolonie bis zu seiner Unabhängigkeit 1804. Ich habe es nachgeschaut.
Genau, genau. 1804 erklärte sich Haiti ja unabhängig und nach langem Zögern entließ Frankreich halt diese ehemalige Kolonie, aber eben nur gegen Zahlung einer immensen Wiedergutmachung. Und eben über Jahrzehnte floss dann der Reichtum des Landes ab. Bis sogar nach dem Zweiten Weltkrieg musste Haiti seine Schulden abzahlen. Und es gab keine Mittel für den Aufbau von Infrastruktur oder Wirtschaft. Und eine kleine Elite im Land steckte sich das Wenige, das übrig blieb, in die eigene Tasche.
Der Chef der Sicherheitspolizei wittert nervös verborgenes Unheil. Von den 31 Präsidenten in der Geschichte Haitis sind 17 gewaltsam gestürzt und 6 ermordet worden. Kein Wunder, dass es in diesem Paradies nicht sehr demokratisch zugeht.
Das hat das deutsche Fernsehen schon 1961 vermeldet. Deutsches Fernsehen, so hieß das erste damals. Und 1987 klang die Lage in den Tagesthemen jetzt auch nicht gerade stabiler.
Haiti, so scheint's, ist nicht zu helfen, obwohl kaum ein Land der Erde Hilfe dringender braucht als die kleine schwarze Republik in der Karibischen See, die sich mit der Dominikanischen Republik die Insel Hispaniola teilt. Vor knapp 2 Jahren haben die Haitianer Baby Doc zum Teufel gejagt, den Sohn von Papa Doc, beide aus der Dynastie der Duvaliers, die das Land fast 30 Jahre lang tyrannisiert und ausgeblutet hat. Nach 3 Stunden sind die Wahlen abgeblasen worden von General Nonfi, der seit Februar vorigen Jahres provisorisch die Regierungsgeschäfte führt und daran offenbar Gefallen gefunden hat. Jedenfalls haben seine Soldaten wenig oder nichts getan, um bewaffnete Banden daran zu hindern, Wahllokale zu überfallen und die Wähler darin niederzumachen. 34 Menschen haben die Marodeure auf dem Gewissen.
Ja, andere Namen, aber die Lage klingt damals irgendwie ähnlich wie jetzt.
Und eben Diktatoren reichten die Macht einander eben immer wieder weiter und teils geduldet, oft aber auch sogar mit der direkten Unterstützung der USA und eben der internationalen Gemeinschaft.
Schüsse hämmern über den Strand und Amerikas Marineinfanteristen haben ihr Ziel fest im Blick. Auf Puerto Rico üben sie zurzeit für die Invasion von Haiti.
Die Tagesthemen, diesmal aus dem Jahr 1994.
Schon seit langem geben sich die US-Militärs keine Mühe mehr, ihre Absicht zu verstecken. Im Gegenteil, mit diesem demonstrativen Säbelrasseln soll der Druck auf die Machthaber in Haiti verstärkt werden.
Na, letztendlich muss man sagen, die Geschichte von Haiti, es gibt Diktatoren, die mal mehr, mal weniger auch von den USA letztendlich gefördert wurden.
Die USA spielen also eine zentrale Rolle in der Geschichte Haitis, haben das Land nach der Kolonialzeit mehrfach besetzt oder dort interveniert und Haiti offenbar lange als einen Teil ihrer Einflusssphäre gesehen, zu Zeiten des Kalten Krieges und auch um Fluchtbewegungen in die USA zu verhindern. Sie haben Haiti aber auch immer wieder humanitär unterstützt. Welche Rolle spielen die USA denn heute?
Jetzt ist es so, dass sie Ariel Henry sozusagen dahin gehievt haben, weil sie dachten, irgendwie der hat einen stabilisierenden Einfluss. Das ist aber schiefgegangen. Also letztendlich haben sie immer sich wieder eingemischt. Und das wird jetzt halt auch moniert von der Zivilgesellschaft. Die sagen, wir wollen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen und selbst eine Lösung herbeiführen. Das wird jetzt auch sicherlich von den USA betont, dass diese Lösung von den Haitianern kommt. Die Frage ist, ob es am Ende nur ein Lippenbekenntnis ist und sie dann am Ende doch so viel Einfluss üben und dann wieder die Person emporhieven, die in ihrem Interesse ist. In der jetzigen Situation, würde ich sagen, mischt sich die USA zwar immer wieder ein. Derzeit hat sie sicherlich kein großes Interesse. Es ist sicher eher wie ein Klotz am Bein, eben dieser krisengebeutelte Staat, der nicht auf die Beine kommt.
Könnten die USA denn da jetzt nicht selbst auch Verantwortung übernehmen, zum Beispiel mit Unterstützung durch Soldaten oder Polizisten? Da soll es doch jetzt auch einen internationalen Einsatz geben.
Es wurde ja monatelang darüber diskutiert, wie so ein Einsatz aussehen konnte. Und dann hat man sich auf einen internationalen Polizeieinsatz geeinigt. Aber letztendlich wollte niemand die Führung übernehmen. Und auch die USA haben jetzt kürzlich nochmal betont, dass sie selber keine Manpower sozusagen schicken werden. Das heißt, jetzt übernimmt Kenia da die Führung. Weitere karibische Staaten und Benin hat am Ende oder jetzt auch noch mal vor kurzem, vor wenigen Wochen, erklärt, dass sie 2000 zusätzliche Kräfte schicken werden. Was bei dieser Mission natürlich auch total wichtig ist, dass sie gut ausgestattet ist, weil ich glaube, sonst wird die auch keine Wirkung zeigen. Also ich denke, dass so eine Polizeimission zum jetzigen Zeitpunkt, um überhaupt erstmal Sicherheit wiederherzustellen, sicherlich gut ist. Die werden nicht für immer bleiben und gleichzeitig ist es da sicher wichtig, eine schlagkräftige Polizei aufzubauen. Aber gleichzeitig frage ich mich, wer wird sich denn freiwillig bei der Polizei da melden und sich da verbrennen?
Aber wenn das so ist, dass man erstmal eine große Kraft bündeln muss, um dem was entgegenzusetzen, wäre das nicht eine Aufgabe für eine internationale Zusammenarbeit, zum Beispiel auch für die Vereinten Nationen?
Es gab eine lange Diskussion darüber und man hat sich eben für diese Polizeimission entschieden. Und wie gesagt, es wollte sich keiner beteiligen und das sagt ja vieles aus. Also das Interesse an Haiti oder das Schicksal von Haiti bewegt gerade die internationale Gemeinschaft sicherlich nicht so sehr. In Anbetracht auch wahrscheinlich der großen Krisenherde Ukraine, Gaza und die USA sind gerade im Wahlkampf und da möchte man sich wahrscheinlich nicht so sehr damit befassen. Was auch noch erwähnenswert ist, es gibt zwei UN-Missionen, die massive Kritik ja letztendlich auch hervorgerufen haben. Es gab eben zwei größere Missionen und haben Blauhelme Cholera eingeschleppt und eben auch sexuelle Gewalt spielte da eine große Rolle. Eben Blauhelme waren beteiligt an sexueller Gewalt.
Also das heißt, die Menschen vor Ort sind jetzt auch nicht gerade aufgeschlossen gegenüber UN-Missionen?
Die waren sehr lange sehr skeptisch und es gab auch immer wieder verbalen großen Protest und nach wie vor gibt es Teile der Zivilgesellschaft, die dem sehr kritisch gegenüberstehen. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, in den letzten Jahren, eben wo sich die Krise so sehr zugespitzt hat, sind die Rufe durchaus lauter wieder geworden, auch vor allen Dingen in den armen Vierteln. Und das sind ja die Menschen, die unter dieser Gewalt so massiv leiden. Und das hat auch Wiedner gesagt. Also die will einfach nur, dass es Sicherheit gibt, dass sie ein normales Leben führen kann, dass sie ihre Secondhand-Klamotten wieder auf der Straße verkaufen kann, was sie jetzt nicht kann, weil sie hat alles verloren, nachdem es da ein Massaker in ihrem Stadtteil gab. Also was die Menschen sicherlich gerade in den armen Viertel eint, ist, dass sie einfach wollen, dass es Sicherheit gibt, dass die Gewalt ein Ende hat, dass sie ein ganz normales Leben führen können, dass sie ihrer Arbeit nachgehen können.
Wie kann denn jetzt Haiti aus dieser Krise kommen?
Ariel Henry, der Premierminister, hat seinen Rücktritt angekündigt. Die Voraussetzung ist aber dafür, dass ein Präsidialrat gegründet wird. Und dieser Präsidialrat soll einen Premierminister, Interims-Premierminister, bestimmen, der wiederum Wahlen vorantreiben soll und eben auch diese Polizeimission vorantreiben soll, die eigentlich ansteht und die eigentlich jetzt auch schon im Land sein sollte, wie es ursprünglich geplant war. All das ist aber eine unglaublich komplexe Situation. Es gibt unglaublich viele unterschiedliche Interessen. Es gibt die Opposition, es gibt die Regierungspolitiker, es gibt die Zivilgesellschaft. Und die sitzen jetzt quasi alle an diesem Tisch und müssen einen Repräsentanten, einen Vertreter benennen, der eben in diesen Präsidialrat mündet. Und man fragt sich auch, was sind das dann für Menschen und wie können die sich überhaupt einigen auf einen Interims-Premierminister? Die Situation ist so verfahren. Also es gibt auch kaum Figuren, die aufgepoppt wären in den letzten Jahren, die irgendwie integrativ wirken können. Und das bräuchte es ja eigentlich. Eine Figur, die vereinen könnte. Aber die ist meines Erachtens, die sieht man nicht.
Aber irgendwo muss man ja anfangen. Was wären denn die ersten wichtigen Schritte, falls so ein Übergangspremier gefunden würde?
Große Teile oder ein Teil der Zivilgesellschaft, die jetzt sicher auch Einfluss in diesem Präsidialrat haben, sagen, eigentlich muss jetzt erstmal in der Justiz aufgeräumt werden, die Korruption bekämpft werden. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass wir wieder auf die Beine kommen. Aber das ist für mich dann auch wiederum schwer vorstellbar. Wie kann überhaupt irgendwas funktionieren, wenn die Sicherheitslage so unterirdisch ist? Die Situation ist so dermaßen verfahren und vielleicht sollte man dazu auch nochmal sagen, wie gravierend auch die humanitäre Lage ist. Hilfsgüter können fast nur mit Hubschraubern transportiert werden. Lokale Mitarbeiter trauen sich zeitweise nicht mehr zur Arbeit, haben Angst um ihre Kinder, wenn sie zur Schule gehen, sagt auch der Leiter des Welternährungsprogrammes der Vereinten Nationen, John Martin Bauer.
Where we're at now, simply said, is that we're at the in the worst crisis this country's faced since the 2010 earthquake.
Und der sagt, es ist eines der schlimmsten Krisen seit dem schweren Erdbeben in 2010.
The earthquake in 2010 killed more than 250,000 people, devastated the capital, and we're right back this year to a very acute humanitarian situation in Haiti.
Und welche Rolle können und müssen die Gangleader wie Jimmy Cherizier da jetzt spielen?
Gerade diese Verbandlung, diese traditionelle Verbandlung zwischen Politik und kriminellen Banden wird sicherlich jetzt auch bei diesen Verhandlungen für den Übergang eine Rolle spielen. Also deswegen mag es sicherlich auch sinnvoll sein, einzelne Protagonisten, einflussreiche Bandenanführer durchaus auch in die Gespräche einzubinden. Es gibt Experten, die kritisieren, dass die Banden nicht mit einbezogen werden, gerade weil sie so viel Macht haben und dass es eigentlich nur so eine Lösung geben könnte. Aber auch da gibt es natürlich Querelen untereinander. Wer weiß, wer dann demnächst der Kopf ist und welche Interessen dieser Kopf dann verfolgt. Also es ist eine Gemengelage und unübersichtlicher könnte es gar nicht sein.
Anne, vielen Dank dir.
Gerne.
Ciao.
Bis dann. Ciao.
ARD-Korrespondentin Anne Demmer beobachtet für uns die bittere und verfahrene Entwicklung Haitis. Wir verlinken euch Artikel von Anne in den Shownotes. Wie es weitergeht in Haiti, dazu findet ihr aktuelle News auf tagesschau.de. Folgenautor ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Jacqueline Bretschek, Jakob Böttner, Eva Erhardt und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Habt einen schönen Tag. Und bevor ihr jetzt die ARD-Audiothek schließt, bleibt auch noch, hier kommt unser Podcast-Tipp: Krieg im Schatten. Das ist ein neuer Geschichts- und True-Crime-Podcast. Dabei geht's um einen Teil deutscher Geschichte, der in Vergessenheit geraten ist. Ein Krieg im Schatten zwischen jugoslawischem Geheimdienst und kroatischen Nationalisten, der jahrzehntelang auf deutschem Boden tobte. Den Podcast hört ihr in der kostenfreien ARD-Audiothek.
13. Januar 1980. Es ist 3 Uhr nachts, als ein Mann, der von allen nur Beban genannt wird, mit dem Auto nach Hause ins Frankfurter Ostend fährt. Beban steigt aus und will gerade sein Auto abschließen. Aber dazu kommt es nicht mehr.
Dieser Mord wurde bis heute nicht aufgeklärt. Doch es gibt Spuren.
Du sollst in Frieden ruhen und wir schwören, dass du gerecht wirst.
Es geht um Geheimdienste und Geheimbünde.
Später habe ich von dem jugoslawischen Geheimdienst bekommen Mordaufträge.
Um Terror und Gegenterror.
Wenn wir mit deutschen Terroristen vergleichen werden sollen, dann machen wir aber richtige Terror.
Feindschaften, die bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreichen.
Und um die große Frage: Was macht die Bundesrepublik, wenn auf ihrem Boden ein Konflikt ausgetragen wird, der seine Wurzeln in einem anderen Land hat?
Krieg im Schatten. 6 Folgen. Ab jetzt in der ARD-Audiothek und im Podcatcher eurer Wahl.